Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Schönen guten Abend an diesem grünen Donnerstag, an dem wir unser übliches Donnerstagsduell haben. Und dieses findet wie immer zwischen einerseits dem FPÖ-Kandidaten Leo Lugner statt. Hallo.
Hallo.
Und andererseits heute aus Leipzig zugeschaltet, natürlich Veronika Born-Mehner, in dem Fall linke Publizistin. Sie tritt nicht zur Wienwahl an, aber hallo Veronika.
Hallo.
Ich fange als Erste mit Leo Lugner an und wir reden natürlich über die Wiener Landtagswahl nur nahe. Die findet am 27. April statt, also wir reden von knapp über 10 Tagen. Das ist wenig, auch wenn man den Eindruck hat, dass das noch so nicht richtig angekommen ist. Du bist ja stark im Wahlkampf unterwegs. Hast du den Eindruck, dass das die Leute interessiert?
Ja, schon. Also natürlich muss ich dazu sagen, zu unserem Standl kommen natürlich eher Leute, die sich für uns interessieren, aber der Zuspruch ist sehr groß. Ich bin nahezu jeden Tag in Wien in Einsatz, in erster Linie im 15. Bezirk, wo ich auch Spitzenkandidat bin.
Oder im Vorzugsstimmenwahlkampf.
Vorzugsstimmenwahlkampf kann man in ganz Wien eine Vorzugsstimme geben, wo ich mich natürlich freue. Aber Spitzenkandidat bin ich selbst im 15. Bezirk und bin da jeden Tag auf der Straße unterwegs und spüre eine enorme Unzufriedenheit bei der Bevölkerung und einen guten, sehr, sehr guten Zuspruch, wenngleich natürlich auch Bürgermeister Ludwig bewusst meines Erachtens versucht, irgendwie zu verschleiern, dass gerade eine Wahl stattfindet.
Veronika, jetzt ist es so, dass wir uns ja schon mehrmals darüber unterhalten haben, dass es am Ende sehr stark um die Mobilisierung in diesem Wahlkampf, bei dieser Wahl gehen würde. Und soweit ich das jetzt im Hintergrund mitbekomme, auch bei SPÖ-Strategen, werden die jetzt zunehmend nervöser, dass genau diese Mobilisierung auslassen könnte. Vielleicht durchaus auch für die Freiheitlichen, aber halt auch für die Sozialdemokraten. Kann man da in den letzten 10 Tagen noch was drehen oder ist das gelaufen?
Ich glaube, dass Wahlentscheidungen inzwischen immer kurzfristiger auch getroffen werden und dass die Zeiten, wo alle schon Monate vor der Wahl wissen, wen sie wählen, vorbei sind. Generell auch wie Stammwählerinnen einfach weniger werden und alles ein bisschen dynamischer wird. Deswegen glaube ich schon, dass sich da jetzt noch ein bisschen was drehen kann. Mein Gefühl ist aber ein recht positives und zwar in dem Fall positiv nicht für die FPÖ. Da hätte ich eher Bauchweh, wenn ich da das Gefühl hätte, dass die ihr Wahlziel erreichen werden. Also ich glaube, diese 25%, die sich der Leo Lugner da herbeiträumt, die werden es für die FPÖ auf keinen Fall, sondern die können... Ich glaube, das wird... Man sieht in allen Wahlerhebungen, in allen Studien immer gerade dort, wo Flächen sehr dicht besiedelt sind und wo ein hoher Anteil an Migranten und Migrantinnen leben, wo es viele Menschen mit Migrationsgeschichte gibt, wo ein sehr diverses Publikum ist, gerade dort wird am wenigsten rechts gewählt. Und
also ich weiß nicht, welche Analyse du da machst, aber die ist leider völlig falsch. Da muss ich dich korrigieren. In den Flächenbezirken, 10. Bezirk, da wird sehr stark freiheitlich gewählt. Da gibt es ein großes Migrationsproblem. Auch im 15. Bezirk, wo ich antrete, großes Migrationsproblem, wählen viele Leute freiheitlich. Und du darfst da nicht vergessen, dass unter den Migranten mittlerweile sehr viele Menschen uns auch wählen. Nicht all jene, die ein faires...
Unterbrechen, aber Migranten können euch nicht wählen. Es können
Personen
euch
Österreicher mit Migrationshintergrund wählen uns enorm viele, vor allem all jene, die, sage ich jetzt einmal, auch in dieses System ihren Beitrag leisten, die Steuern zahlen, die ein Unternehmen haben, die einer Arbeit nachgehen und die fühlen sich dann natürlich genauso ungerecht behandelt wie ein Österreicher, der sieht, dass viele Menschen einfach in Wien vom Nichtstun fürs Nichtstun bezahlt werden und in der sozialen Hängematte der SPÖ und des Bürgermeisters liegen. Und das kann man natürlich gerade in den Bezirken auch mit einem großen Migrantenanteil beobachten. Im 20. Bezirk, auch dort sind wir Freiheitliche stark. Eher, wo wir schwach sind, sind die Innergürtelbezirke, die Probo, wo viele Österreicher sind, Bezirke, wo in Wahrheit, wie im 7. Bezirk de facto nahezu niemand mit Migrationshintergrund lebt. Dort wählen sie in der schönen grünen Bobo-Oase SPÖ und Grüne.
Ihr seid auch im 1., im 2., im 3., im 4., im 5., im 6., im 7., im 8., im 9.,
sind sehr ähnlich, die Bezirke.
Im 13., im 14., im 18., im 19.,
im 13. hast du
in
sehr
der Donaustadt durchaus, nein, es sind nicht alles nur Bobos. Das will ich damit sagen. Nicht jeder, der außerhalb vom 15. Bezirk lebt, ist ein Bobo.
Das habe ich ja nie behauptet.
Also wenn ich jetzt auch wieder kurz was sagen darf, es ist natürlich immer alles eine Frage der Perspektive und wie weit man über den Tellerrand schaut. Und ich habe ja jetzt keinen innerwienerlichen Vergleich gemeint, weil die Welt ist ein bisschen größer als nur Wien, sondern ich meinte Vergleich ländlicher Raum versus urbaner Raum, dicht bzw. dünn besiedelter Raum. Und da zeigt sich am dünn besiedelten Raum in der Pampa, am Land, da wo ich jetzt zum Beispiel lebe, da tut sich die FPÖ um einiges leichter, weil da kann man halt besser Feindbilder erzeugen, weil da einfach die Realität als Gegencheck nicht da ist. Ich sage es jetzt mal so, zum 15. Bezirk, da habe ich auch sehr lange gelebt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war dort sehr glücklich und habe eine sehr schöne Wohnung gehabt. Eine Altbauwohnung, die damals auch noch recht günstig war. Das war sehr fein. Da können ungefähr 50% gar nicht wählen, weil sie nicht wahlberechtigt sind. So viel zu den Migranten, die angeblich die FPÖ wählen. Und dann gibt es im 15. Bezirk natürlich auch noch, weil es ein relativ armer Bezirk ist, viele Ältere, viele chronisch Kranke, viele Alleinerzieherinnen. Ich weiß nicht, wie gut das bei denen ankommt, wenn der Leo Lugner da immer so auf die soziale Hängematte und so weiter anspielt. Weil ich frage mich, wer von den vielen Menschen, die im 15. Bezirk leben, dann eigentlich noch übrig bleiben sollen, wer von Gerald Groß nicht angegriffen und schlecht gemacht wird. Die Personengruppe ist relativ klein. Also ich glaube, du willst überhaupt nur von 10-20% des Bezirks gewählt werden. So wie du redest, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich weiß nicht, ob das die beste Strategie ist.
Und, du bist sicherlich nicht meine Strategieberaterin und wirst mir die richtigen Tipps geben, wie ich als freiheitlicher Politik mache. Da wäre ich sehr schlecht beraten, würde ich auf dich hören.
Das stimmt allerdings auch, ja. Aber schauen wir mal, wie es ausgeht. Ich glaube jedenfalls rein gefühlstechnisch, dass die Zufriedenheit mit der SPÖ und der Stadtregierung durchaus sehr, sehr hoch ist. Und ich glaube auch immer noch, dass sowohl die Umfragen auf Bundesebene als auch die Wahlergebnisse auf Bundesebene und in den anderen Bundesländern vielen in Wien schon irgendwie auch klar macht, warum es wichtig ist, gerade dieses Mal zur Wahl zu gehen. Weil die letzten Wahlergebnisse ja alle...
Aber das heißt, du glaubst, dass ein Vierer vorne möglich ist? Also 40%?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich wünsche es mir auch. Ich glaube, die SPÖ hat sich das tatsächlich verdient. Und ich hoffe doch, dass diejenigen, die die SPÖ auch wählen würden, wenn sie zur Wahl gehen, auch wirklich, dass ihnen bewusst ist, dass das wichtig ist. Gerade die letzten Wahlergebnisse für die FPÖ so ausgesprochen.
Du hast vorher quasi dem Bürgermeister Michael Ludwig unterstellt, dass der absichtlich so machen wollen würde, es wäre kein Wahlkampf. Was wäre da die Logik dahinter?
Ich glaube, dass die Logik dahinter ist, weil er weiß, es hat automatisch viele Stammwähler, die SPÖ wählen. Wenn er jetzt ein Duell herbeiruft, dann kann er das nur mit Dominik Nepp und uns machen, was natürlich uns massiv in die Karten spielen würde. Und das möchte er halt verhindern, glaube ich. Das ist der einzige Grund, weil das Potenzial ist in Wien für uns Freiheitliche auch sensationell. Ich merke das jeden Tag, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, mit den Leuten spreche. Aber natürlich, der Michael Ludwig hat Angst oder möchte so ein Duell, so eine Duellsituation mit allen Möglichkeiten vermeiden.
Gut, jetzt muss man dazu sagen, das glaube ich zwar auch, dass das eine bewusste Strategie ist, im Unterschied zu seinem Vorgänger keine Duellsituation heraufzuberufen, von der die SPÖ allerdings auch profitieren würde, aber die Freiheitlichen auch. Allerdings muss man schon noch sagen, selbst wenn man die 25% annimmt, die, von der ihr ausgeht, und die SPÖ nur unter Anführungszeichen auf 37% käme, ist das halt real kein Duell. Das wissen wir schon beide.
Wie gesagt, durch die Strategie, der Bürgermeister so gewählt hat, ist jetzt real kein Duell da. Das stimmt, er vermeidet jede TV-Diskussion, er vermeidet jeden gemeinsamen Auftritt.
Also bitte, am Dienstag können die OE24-TV-Zuseher dann unsere Elefantenrunde mit allen Spitzenkandidaten...
Da kommt er persönlich?
Da kommt der Bürgermeister selber.
Ich bin gespannt.
Da kommt der Bürgermeister selber. Veronika Born-Mehner, diese Verweigerung eines Duells, dass es in den Zahlen auch nicht gibt. Aber grundsätzlich, das wissen wir schon, auch Michael Häupl hat früher, als es in Wirklichkeit auch keine echte Duellsituation gegeben hatte, da waren auch 10% dazwischen, auch immer Duelle aufgerufen, um die eigene Basis zu mobilisieren. Oder noch wichtiger aus Sicht der damaligen SPÖ-Strategen, wie sie es erklärt haben, um diese ewig schwankenden Wähler zwischen Rot und Grün, später dann auch zwischen Rot und Pink bei der SPÖ zu halten. Ist das jetzt etwas, das quasi Grünen und Neos helfen könnte, weil dieses emotionale Moment wegfällt?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass die Grünen und die Neos in diesem Wahlkampf relativ untergehen und wenig bis gar nicht sichtbar sind und auch nicht unbedingt einen besonders professionellen Wahlkampf führen. Ich meine, die einen haben relativ kurzfristig dann doch noch den Spitzenkandidaten verloren. Das merkt man ihnen gewaltig an. Und bei den anderen kann ich nicht nachvollziehen, was da los ist, aber da tut sich auch nicht viel. Ich habe schon gesagt, ich habe das Gefühl, die fokussieren sich ausschließlich auf den wirklich harten Kern der Grünwählerinnen und bei allen anderen haben sie schon aufgegeben. Und das einzige Duell, das ich in diesem Wahlkampf tatsächlich sehe, ist eins Dominik Knepp versus Hared Mara, weil das ist auch, glaube ich, der Ort, wo die FPÖ sich am ehesten Stimmen holen kann. Weil Hared Mara versucht halt irgendwie auf eine ganz...
Karl Mara.
Entschuldigung. Nicht der Wirtschaftskammerpräsident.
Sind auch nicht verwandt.
Nein. Entschuldigung. Nein, aber der versucht halt auf sehr, sehr skurrile Art und Weise, wie ich finde, die FPÖ nachzuahmen und versucht sich auch irgendwie in Hardliner-Positionen und hat da auch so unnötige Videos gemacht, wo er irgendwie Menschen gefilmt hat, die sich in der Mariahilferstraße auf einer Bank aufgehalten haben und sich da irgendwie darüber empört hat, dass die da im öffentlichen Raum, der uns allen gehört, ja eigentlich verloren haben. Also ich habe das Gefühl, da wird ein bisschen eher von diesen beiden um das gleiche Publikum geholt und da glaube ich, kann die FPÖ tatsächlich was holen, weil ich glaube, dass Karl Mara gerade auch ein paar andere Probleme hat und deswegen auch vielleicht nicht voll fokussiert ist
nicht
auf den
Wahlkampf. Nicht sehr authentisch ist man jetzt seiner ganzen Auftritt. Das ist wirklich unauthentisch, wenn ich da kurz einhaken darf.
Also ich glaube, nicht unsympathisch ist er schon, muss ich sagen.
Was ist er?
Glaubwürdig unsympathisch ist er schon.
Das ja, ich authentisch. Also, ich glaube, dass es eben nicht ist. Und ich glaube, das ist sein größtes Problem. Er ist meines Erachtens da völlig falsch beraten. Ich weiß nicht, wer ihn da berät, aber Karl Mara als Rechten zu positionieren mit FPÖ-Themen, dann mit skurrilen Plakaten, die sogar uns zu skurril wären. Ich glaube, da ist er nicht gut beraten mit dem, was er macht. Ich glaube, er müsste viel eher einen urbanen Wahlkampf führen. Ich möchte auch erinnern, beim letzten Mal, wo die ÖVP so stark dazugewonnen hat mit Blümel, war das ein durchaus urbaner Wahlkampf und da sind eigentlich de facto keine FPÖ-Dinge groß kopiert worden, ein bisschen was inhaltlich, aber jetzt nicht irgendwo, man hat nicht versucht, eine bessere Freiheitliche zu sein.
Er versucht jetzt. Er plakatiert zum Beispiel, Deutsch ist Pflicht, Habibi, was eher nach FPÖ als ÖVP klingt.
Ja, und mit Habibi ist es ganz komisch und der Mutter, der Mann mit dem Koks ist bald nicht mehr da. Also es ist alles irgendwo, ich sage, puh, das würde sogar ich auf kein Plakat draufgeben und ich bin für skurrile Auftritte bekannt. Aber ich glaube, das ist nicht schlau und vor allem er ist unauthentisch mit dieser Rolle. Aber da dürfte die Partei ihn offensichtlich in irgendwas, ich kenne ihn persönlich gut, die Partei dürfte ihn da offensichtlich in irgendwas hinein manövrieren, wo er eigentlich nicht reinpasst.
Vielleicht sagen wir dazu, natürlich fischt sie in einem sehr ähnlichen Wählersegment. Also so wie es den Austausch zwischen Rot, Grün und Neos gibt, gibt es diesen ÖVP-FPÖ-Austausch.
Gibt es, ja, freilich.
Und ihr werdet ja auch von dieser massiven Schwäche der ÖVP profitieren.
Ist davon auszugehen, also gerade in den bürgerlichen Bezirken werden wir massiv auch dazu gewinnen. Die Leute wählen dort mittlerweile freiheitlich und Karl Mara kommt dort nicht an, das muss man fairerweise sagen. Vielleicht noch ein Wort zu den Grünen, weil es die Veronika vorher erwähnt hat. Die tun sich enorm schwer, weil die SPÖ in Wahrheit ihre Politik ja bereits umsetzt, obwohl sie nicht in der Stadtregierung sind.
Darüber
jeder Radlweg, den sie fordern, wird gebaut. Wir können gerne nachher noch drüber reden.
Jetzt gibt es auch noch ein blau-grünes Duell, das wird spannend. wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter, ob die zwei da wirklich richtig liegen, mit, dass die Grünen so schwach sein, weil letzte Umfragen deuten auf anderes hin. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell zwischen Veronika Born-Mehner, linker Publizistin, und Leo Lugner, FPÖ-Politiker. Und da geht es natürlich heiß her. Er macht zum Glück nicht das Okay-Zeichen, weil sonst hätte ich jetzt eingreifen müssen, sondern nur Thumbs up. Er ist jetzt natürlich eben Kandidat bei der Wien-Wahl für die FPÖ. Aber wir wollen jetzt auch darüber reden, was diese Linie, die sowohl die FPÖ gefahren hat, aber natürlich auch die Grünen, die KPÖ und die NEOS, die permanent betont haben, naja, die Wiener SPÖ hat eh schon gewonnen, wem das jetzt nützt. Wenn man letzten unveröffentlichten Umfragen glaubt, wenn man den Sorgen, glaube ich, des einen oder anderen Strategen der SPÖ glaubt, dann scheinen derzeit vor allem zwei Parteien davon zu profitieren. Das ist zum einen, sind das die Grünen, die du vorher erwähnt hast, und zum anderen die NEOS auf niedrigerem Niveau. Die hatten das letzte Mal 7,5 und könnten jetzt aber ihr bestes Ergebnis erreichen mit ungefähr 9%. Wer, glaube ich, relativ chancenlos ist von dem, was ich höre, ist die KPÖ. Die hat ja sogar plakatieren lassen, dass die sicher Nummer eins sind, die Wiener Roten, was auch stimmt, aber quasi. Könnte euch diese Mobilisierungskiste in diesem Finale ähnlich schaden wie der SPÖ?
Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass wir extrem stark mobilisieren, dass das gut funktioniert. Ich glaube, dass die Duellsituation uns natürlich was fehlt. Noch zu, die fehlt, das ist etwas, aber ich glaube, die Leute sind sehr unzufrieden und die wissen, dass sie freiheitlich wählen, als Denkzettel natürlich, um Bürgermeister Ludwig hier ein bisschen in die Knie zu zwingen, für eine starke Oppositionspolitik. Ich sage jetzt mal auch Leute, die gern Auto fahren. Es ist ganz wichtig, wer Auto in Wien hat, der kann de facto nur freiheitlich wählen. Ich nicht einmal die ÖVP möchte nur ein Beispiel bei uns aus dem 15. Bezirk bringen, wo gerade die äußere Marilferstraße umgestaltet wird und umgebaut wird mit Radlweg, Parkplätzen weg. Skurrilerweise werden die Gastgärten auch kleiner von den Wirtshäusern dort. Es ist ein ganz komischer Umbau und die ÖVP hat dem Budget zugestimmt. Sie sagen zwar, jetzt ist hingegen den Umbau, aber das Budget haben sie genehmigt dort in der Bezirksvertretung. Und wenn ich was nicht will, dann muss ja das Budget ablehnen. Und das sind wir Freiheitliche die Einzigen, die glaubhaft sind. Und das zieht sich durch die gesamte Verkehrspolitik in Wien.
Wie gesagt, jeder, der Autofahrer ist, sollte
freiheitlich wählen. Ja?
Veronika Born-Mehner, du kennst natürlich dieses Biotop an Wechselwählern Rot, Grün, Pink. Da dürfte in den letzten Wochen, also oder letzten Tagen, wie gesagt, es sind noch 10 Tage, da kann sich einiges verschieben, aber im Moment schaut es danach aus, dass diese Demobilisierungstaktik, die mehrere Parteien gefahren haben, auch völlig legitim, das ist eine alte Wahlkampftaktik, zugunsten von Grün und NEOS auf niedrigem Niveau aber doch aufgehen könnte. Wer, glaubst du, wird da am meisten profitieren, Grün oder NEOS?
Das kann man so, glaube ich, schwer sagen. Ich tue mir bei den NEOS echt schwer, weil, wenn wir ehrlich sind, besonders sichtbar waren sie in der letzten Stadtregierung nicht. Das Thema, das sie haben, Bildung, ist kein einfaches und leider auch kein dankbares. Also ich glaube, parteiübergreifend sind sich alle einig, dass in der Bildung einiges passieren müsste. Die meisten auch durchaus mit vernünftigen Vorschlägen, sage ich jetzt einmal. Und gleichzeitig ist es aber irrsinnig schwierig, in dem Bereich halt wirklich sichtbar was umzusetzen, weil es halt da wirklich teuer wird und weil da leider auch das pädagogische Personal fehlt. Das heißt, da gibt es wirklich einige Baustellen, die schwierig sind. Und demnach haben die NEOS jetzt auch innerhalb von einer Regierungsperiode da auch nicht jetzt irgendwie die großen Erfolge vorzuweisen, sondern das ist halt mehr so ein bisschen das, was sich da bewegt hat, aber immer noch viel, viel, viel zu wenig. Und ein anderes Thema haben die NEOS in Wien nicht wirklich. Und ein großartiges...
Ich möchte kurz einschreiten und da was dazu sagen. Die NEOS sind angetreten bei der letzten Wien-Wahl mit Sprüchen und Forderungen, Gemeinderat halbieren, stellvertretende Bezirksvorsteher abschaffen, nicht amtsführende Stadträte abschaffen, die Verwaltung schmälern, alles transparent zu gestalten. Genau das Gegenteil ist passiert. Sie haben nichts von dem umsetzen können. Und auf Bundesebene haben Sie jetzt noch nicht amtsführende Staatssekretäre zusätzlich eingeführt. Also ich glaube, am größeren Wählerverrat, als was die hier betreiben, kann man gar nicht. Die erzählen den Leuten irgendwas, was schön klingt. Und dann nachher machen es mit der SPÖ
also
so weiter wie vorher.
Die Grünen
also ich glaube, dass wir, die Grünen, du hast das eh schon vorher gesagt, möglicherweise nicht ganz so viel verlieren wie vermutet. Aber die Neos, dass sie die jetzt da profitieren, ich glaube, die wären bei den 7%, die sie hatten, stagnieren sie relativ. Ja. Da haben sie eine Kernwählerschicht, die sie wählt, aber ich glaube nicht, dass die jetzt da die große Überraschung machen werden. Die KPÖ dürfte es nicht schaffen, so wie es ausschaut in den letzten Umfragen, auch wenn sie immer bei 4% da durchaus eine Chance, aber sie werden es wahrscheinlich nicht zusammenbringen. Kommunist will am Ende des Tages in Wien auch niemand. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass die beiden in der Mobilisierung sehr toll sind, weder Neos noch Grüne.
Veronika, die SPÖ will jetzt natürlich in den letzten 10 Tagen oder Michael Ludwig will in den letzten 10 Tagen noch um jede Stimme kämpfen. Da dürften die Roten, es ist auch auf, in meinem Insider auf OE24.at nachzulesen, jetzt auf 3 Themen stark setzen. Einerseits die massive Abgrenzung jetzt doch zu den Freiheitlichen. Da wurde mir auch genannt, dass eben, ich glaube, das war in der Donaustadt, dass ein Verurteilter wegen Wiederbetätigung, der ist bei euch jetzt schon rausgeflogen, ein FPÖ-Kandidat war, aber trotzdem, das wird jetzt genannt. Dann andererseits sehr stark auf das Thema Gesundheitspolitik. Das ist natürlich für viele eine brennende Frage und für die SPÖ am ehesten ein Kompetenzthema. Und zum Dritten das Thema, das du vorher schon angesprochen hast, Bildung. Ist das aus deiner Sicht, das Milieu kennend, der richtige Mix?
Ich glaube auf jeden Fall, weil Gesundheit einfach ein Thema ist, das alle Altersgruppen und alle Menschen ganz massiv betrifft. Wir haben da riesige Baustellen. Es ist ein Thema, an dem niemand vorbeikommt, weil wir alle krank sind, früher oder später und manche öfter, manche weniger. Aber es gibt niemanden, der nicht ein gutes Gesundheitssystem braucht. Mhm. Und wir hatten ja mal ein hervorragendes Gesundheitssystem. Und die Frage ist, was ist denn in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert, dass sich das so geändert hat? Und ich glaube, dass Wien da auch insofern sehr, sehr viel Kompetenz vorzuweisen hat, weil Wien halt auch in Wirklichkeit das gesamte Gesundheitssystem für Niederösterreich stellt. Also Wien macht in Wirklichkeit die Arbeit von 2 Bundesländern und demnach können sie da sicher auch viel Kompetenz setzen. Bildung ist, wie ich glaube, immer schon ein wichtiges Thema für die Sozialdemokratie gewesen. Ich meine, wir wissen auch, die haben da auch seit Jahrzehnten die gleichen Forderungen, die ich für unglaublich wichtig halte. Also gerade wenn es um sowas geht wie Selektion ab dem 9., 10., 11. Lebensjahr, da sagen eigentlich alle, dass das vollkommen verrückt ist, bis hin zu Essen in der Schule, Ganztagsschulen, verschränkter Unterricht und so weiter. Da haben sie seit Jahrzehnten die richtigen Forderungen und wie gesagt, das ist das einzige Thema, das die NEOS haben. Insofern halte ich das strategisch für sehr, sehr klug, sich da nochmal draufzusetzen. Und grundsätzlich glaube ich, dass die SPÖ Wien sehr, sehr klug ist, weil sie bei ihren Kernthemen bleibt und bei den Themen bleibt, die glaubwürdig sind und die Sozialdemokratie auszeichnen. Und das war halt unter anderem auch immer schon Antifaschismus, weil wir alle wissen, wen haben die Nazis damals als erstes geholt? Die Sozialdemokratinnen und die Kommunistinnen. Also so gesehen nur verständlich, nur sinnvoll, dass sie das machen. Und der globale und so, auch
ich
europäische
würde, ich würde ein bisschen auf, ich würde schon ein bisschen was, aufpassen. Die Nazis haben in erster Linie Juden verfolgt, grauenhafte Verbrechen begangen und es sind eher auch Sozialdemokraten übergelaufen zu den Nazis. Auch das hat es gegeben. Also ich würde hier wirklich keine Geschichtsrelativierung betreiben, Veronika, da solltest gerade du als Linke besonders aufpassen.
Ich erinnere zum Beispiel an die Kämpfe rund um den 12. Februar, ich erinnere um den Austrofaschismus, ich erinnere daran...
Das war eine andere Zeit und das war die ÖVP, die Austrofaschisten, bitte, mit denen haben wir freiheitlich absolut nichts zu tun. Also da musst du wirklich aufpassen in deinen geschichtlichen Analysen.
Die ganzen GewerkschafterInnen, die damals unter anderem sehr, sehr schnell abgeholt wurden. Und nein, es waren bei Weitem nicht nur Juden und Jüdinnen. Es waren sehr, sehr viele Menschen, die chronisch krank waren. Es waren sehr, sehr viele Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen. Es waren alle, die politisch unliebsam waren. Es waren Menschen, die homosexuell waren. Es waren Menschen, die die falsche Religionszugehörigkeit hatten. Und das waren bei Weitem nicht nur Juden und Jüdinnen. Und das waren natürlich zum Beispiel auch Roma und Sinti. Also zu sagen, die hätten ja quasi nur über 6 Millionen Juden ermordet, ist schon sehr weit weg von der Geschichte, was da tatsächlich passiert ist im Nationalsozialismus. Und ich glaube jedenfalls, dass der globale und internationale Rechtsruck schon noch etwas ist, was vielen Menschen Angst macht, berechtigterweise. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die in den letzten Monaten immer mehr draufkommen, dass Demokratie was ist, wofür man auch kämpfen muss, wofür man auch eintreten muss und wofür aber man
auch Veronika, es sind Linke, die die Demokratie abschaffen. Bitte, in Deutschland diskutieren Linke über das Verbot einer demokratisch gewählten Partei. In Frankreich sind es Linke, die jubeln, dass eine aussichtsreiche Präsidentschaftskandidatin Frankreich nicht in okay, aber internationale Linke jubelt, in Frankreich vielleicht nicht, ja. Aber die internationale Linke jubelt, dass sie von einer Wahl ausgeschlossen werden soll. Also es sind hier Linke, die die Demokratie in Europa ruinieren und mit Füßen treten. Und eines muss man schon auch sagen, deine Faschismuskeule, das glaubt ja dir doch niemand mehr. Jeder, der auf der Straße Wiens unterwegs ist, der hat es nicht zu tun mit irgendwelchen Skinhead-Gruppen. Da habe ich schon seit Jahren keine mehr gesehen. Aber er hat es mit Migrantenbanden zu tun, mit ausländischen Vergewaltigern, mit Afghanen, die zu uns kommen, Frauen vergewaltigen, Raubüberfälle begehen. Und da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Und da ist der Bürgermeister Ludwig und seine SPÖ schuld. Das sind diejenigen, die alle einladen aus Syrien, aus Afghanistan. Die Deutschen wollen jetzt noch irgendwo aus Afrika Flieger einfliegen lassen, dass noch mehr kommen und dass die Situation hier bei uns noch weiter eskaliert. Bitte überlegt sich mal, an Wiener Schulen haben wir mittlerweile da findest du kaum irgendjemanden noch, der Deutsch als Muttersprache hat. Das ist ein Riesenproblem.
Gut, aber ich lege noch einmal Wert auf die Feststellung, es hat hier niemand eine Einladung an Afghanen oder Syrer
indirekt, indem ich hier das höchste Sozialgeld von ganz Österreich zahle, aber jetzt hat man einmal alle nach Wien eingeladen, nach Wien gelockt mit den hohen Sozialgeld. Nein, das ist ein Fakt, da brauchst du mich nicht so lieb anlachen, es ist so.
Und auch da sagen die meisten Migrationsforscherin, der wichtigste Pull-Faktor ist die eigene Community, sind die eigenen Angehörigen.
Das heißt, dort,
wo bereits Menschen aus dem eigenen Land, aus dem eigenen Kulturkreis, aus der eigenen Nachbarschaft oder Familie leben.
Und was dann verdrängt wird, das ist die österreichische Kultur. Wir haben in Wien tatsächlich ein Problem, dass die Wiener Kultur verdrängt wird. Wo gibt es noch Wiener Wirtshäuser? Wo gibt's noch Wiener Würstelstände? Verschwindet alles.
Ich führe dich nachher zu den Würstelständen in der Innenstadt. Wir haben das Büro hier.
Ja, in der Innenstadt gibt es sehr schöne für Touristen. Da stimmt der Pitzinger, da steht der Schlange Autobus Chinesen davor und wartet. Aber die Wiener Würstelstände, wie an der U6-Station Kumpendorfer Straße beispielsweise, den die SPÖ dort einfach planiert hat. Ein wunderschöner Wiener Würstelstand beim Volkstheater, der auch planiert wurde für einen Baum. Also es wird hier absichtlich von der Stadt Wien wird hier unser Kulturgut verdrängt.
Also Teil durch der Bäume. Wiener Kultur?
Ja, durch linke ideologische Maßnahmen. Ja.
Böse Bäume, okay, wir haben es verstanden. Teile der Wiener Kultur waren auch immer schon, dass Wien sehr kosmopolitisch war. Wien war mal eine richtige Weltstadt. Wien war immer schon eine Stadt, wo sich...
Aber es soll nicht der Hindukusch werden. Und das ist gerade der Plan vom Bürgermeister Ludwig.
Was nicht?
Es soll nicht der Hindukusch werden. Und das machen die aber jetzt gerade, ja.
Ja, das ist,
das ist ernst,
so
das ist nicht lustig.
Jeder Realität, das ist einfach Unsinn. Das ist wirklich.
Aber das ist jetzt
Unsinn.
Die Steigerung von Wien darf nicht Chicago werden, ist jetzt offenbar, Wien darf nicht Hindukusch werden. Das ist schon geografisch ein bisschen und von der ganzen Landschaft ein bisschen schwierig wäre, aber egal. Entschuldige, Veronika.
Ja, Wien war eine Weltstadt und Wien hat immer schon stark davon profitiert, dass es kosmopolitisch aufgestellt war, dass dort
afghanische Messerstecher bereichern uns jetzt, oder wie, Veronika?
Zum Beispiel die Wiener Küche ist, wie wir alle wissen, stark geprägt durch Einflüsse aus Tschechien, aus Ungarn. Wir waren immer
lauter,
schon...
Lauter Länder, die mittlerweile politisch viel klüger unterwegs sind als wir Wiener. Wenn wir rübergehen nach Pressburg, da hast du kein Migrationsproblem, da hast du auch ein Kriminalitätsproblem. Das gleiche gilt für Budapest. In Wien haben wir ein Kriminalitäts- und ein Sicherheitsproblem.
Ich glaube, dass die Wiener und Wienerinnen grundsätzlich recht weltoffen sind. Und ich finde, das ist auch eine sehr positive und eine sehr, sehr schöne Einstellung. Und ich glaube, dass die meisten Wiener und Wienerinnen sich auch dessen bewusst sind, wer die systemrelevanten Jobs in diesem Land macht. Und das sind zum hohen Teil Menschen mit Migrationsgeschichte. Und vor allem die Hälfte der Wiener und Wienerinnen hat Migrationsgeschichte. Das heißt, wir kennen auch alle Menschen mit Migrationsgeschichte. Und wir mögen die, wir schätzen die, wir haben... Teilweise sind wir verwandt mit ihnen, sie haben in die Familien eingeheiratet, die Kinder gehen miteinander in die Schule. Das funktioniert ja alles wunderbar. Natürlich gibt es einzelne Probleme. Ja, klar,
dass wir Riesenprobleme gibt es.
Ja, es gibt Probleme, Leute, das will ich nicht leugnen, aber die löst man sicher nicht durch die FPÖ, sondern die löst man durch ordentliche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, wie die SPÖ sie macht, und nicht durch Menschen.
Ich muss sagen, es ist schon fast ein Talent, wenn wir von Gesundheits- und Bildungspolitik reden, plötzlich das Thema so dominieren zu lassen durch Zuwanderungspolitik aus Sicht der Freiheitlichen verständlich.
Ich gehe mal in ein Wiener Spital und dann fragen Sie mal, wie viele Ärzte und Ärztinnen dort Migrationsgeschichte hat. Und wenn man jetzt alles sagt, bitte verschwindet es wieder,
wer soll ja denn dann... Das Veronika, dreh mir nicht das Wort okay. Und das hat niemand
bevor
behauptet.
Bevor ihr euch jetzt wechselseitig da im übertragenen Sinn ja, an die Gurgel geht, schalten wir in eine ganz kurze Werbepause und dann diskutieren wir über dieses Wahlkampffinale weiter, das sicher immer emotionaler wird. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Donnerstagsduell heute am Gründonnerstag und das 10 Tage vor der Wiener Landtagswahl zwischen Veronika Born-Mehner und Leo Lugner. Und da geht es natürlich teilweise heiß her. Das sind zwei unterschiedliche Weltbilder. Eines ist links, eines ist rechts. Und es geht um sehr viel bei dieser Landtagswahl. Du hast uns hier wiederholt gesagt, du gehst von 25 plus eigentlich aus für die Freiheitlichen. Glaubst du das immer noch?
Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es wird deutlich über 20% sein. Davon bin ich überzeugt. Es ist alles möglich. Wir werden das jetzt in dem Wahlkampf-Finish sehen. Wir werden super mobilisieren. Es gibt eine tolle Veranstaltung mit Herbert Kickl und Dominik Nepp am Wiener Stephansplatz nächste Woche am Donnerstag. Das heißt, da glaube ich, wird noch einmal der Herbert Kickl in den Ring steigen, um hier für Dominik Nepp zu mobilisieren. Ich glaube, das wird gut funktionieren. Und wir sind jeden Tag auf der Straße unterwegs mit auch ausgefallenen Aktionen. Wir verteilen von österreichischen Bauern Obst und Gemüse, sind da heute in der Wiener Innenstadt damit unterwegs gewesen. Später am Nachmittag geht es im zweiten Bezirk weiter. Morgen dann auch noch noch einmal im zweiten Bezirk und im 20. Bezirk. Also das sind Dinge, die wirklich gut bei der Bevölkerung ankommen. Frisches Bio-Obst und Gemüse von unseren heimischen Bauern. Das machen wir Freiheitliche als Unikat. Dann haben wir den Würstelstand, bei dem man auch super mit den Menschen ins Gespräch kommt, der in ganz Wien durch die Bezirke tourt, weil man dort wirklich auch sich die Zeit nehmen kann, um mit den Bürgern länger zu sprechen, mal 5, mal 10 Minuten, und das tut den Leuten gut. Die merken, dass wir das ernst nehmen, dass man die Lokalpolitik auch wirklich treffen kann vor Ort und seine Probleme auch anbringen kann. So gesehen glaube ich, dass wir eine tolle Mobilisierung haben.
Veronika, jetzt ist es so, dass wir haben das ja auch gesehen, die FPÖ hat natürlich ein Single ist hier Thema Zuwanderung, Unsicherheitsgefühl, das Ganze, was dazugehört, das unbestritten auch da ist in Teilen von Wien, muss man dazu sagen. Gleichzeitig gibt es dieses Match zwischen ÖVP und FPÖ auf diesem Terrain und natürlich, während die FPÖ das letzte Mal ihren Tiefstand hatte nach Ibiza und Strache Abspaltung, war natürlich die ÖVP sehr stark damals, Höhepunkt Kurzzeit, Gernot Blümel, der Spitzenkandidat, lief alles viel besser, also es wird diesen Austausch geben. Und die FPÖ wird unbestritten sich verdreifachen von 7% auf diese über 20%. Aber da gibt es jetzt schon die Hypothese, dass dieser Höhenflug jetzt gebremst werden könnte, so wie es bei den Roten der Fall ist, dass die Grünen und die Pinken was wegnehmen. könnte der Faktor Christian Stocker, zumindest laut Experten, eine Stabilisierung reingebracht haben. Er lacht.
Ach, bitte.
Aber
das ist echt jetzt ein Osterwitz.
Ich würde es nicht unterschätzen auf niedrigem Niveau, dass sie nicht unter die Zweistelligkeit fallen, sondern doch 10, 11.
Oder Babler an die Rette der Sozialdemokratie.
Na, der da geht es um den Faktor Michael Ludwig, aber grundsätzlich, gut, also wir sehen, Leo Lugner glaubt das nicht. Veronika, hältst du das für möglich?
Ich glaube, dass der Christian Stocker ein sehr bodenständiger Mensch ist und auf viele einen hemdsärmeligen volksnahen Eindruck macht. Ich glaube, dass das schon... Ich glaube, das ist was, was viele Leute auch sympathisch finden. Also ich bin ja keine, die denkt, dass alle unbedingt jemanden wählen wollen, der ein großer, schlanker Manager in einem engen Anzug ist, sondern ich glaube schon, dass...
Groß bin ich, mein Anzug ist eng, aber schlank sind wir weit entfernt.
Aber ich glaube, dass der normale Typ von nebenan durchaus auch was Sympathisches hergibt. Und ich finde, dass man dem Christian Stocker teilweise auch ein bisschen Unrecht tut, weil er wirkt auf mich sehr, sehr bemüht und ich habe schon das Gefühl, dass der jetzt nicht irgendwie...
Es ist ein verzweifelter Versuch von euch, den jetzt groß zu machen. Den hat niemand gewählt, niemand braucht den. Der kann auch politisch nichts.
Ich finde, man tut ihm teilweise Unrecht, weil er wurde ja von Anfang an als die Lachnummer der Nation hingestellt. Und
ja, ist er meines Erachtens auch. Ja. Das Äußere ist völlig wurscht. Nein, inhaltlich, seine Kurswechseln, er hat keinen stringenten Kurs. Und natürlich, es ist die letzte Hoffnung, die ÖVP kann gar nichts anderes, als jetzt an ihm festzuhalten.
Aber grundsätzlich, ich glaube, was die Veronika gemeint hat, habe ich unlängst bei einer Veranstaltung gesehen, wo die Leute wirklich sehr kritisch hingegangen sind, eben wegen diesen inhaltlichen Kapriolen, zu denen er, die er auch immer wieder erklärt, was der FPÖ als erste Nein, dann doch reden, aber dann am Ende ist ja eh keine Koalition rausgekommen. Aber dieses Authentische und dieses Ruhige, was die Veronika auch meint, ist für manche Leute genau das, was sie suchen, weil ihnen die Aufgeregtheit der letzten Jahre und auch der letzten Monate und die Dauerstreitigkeiten. Ich erinnere an Werner Faymann und sein Genug gestritten, der wurde auch extrem belächelt damals. Und am Ende war es genau das, was zu dem Augenblick das war, was die Leute wollten.
Abwarten. Also er hat sich keiner Wahl gestellt und ich bin überzeugt, dass wenn er sich in der Wahl stellen muss, dass das eher desaströs wird.
Jetzt in der Wahl geht,
und wahrscheinlich recht, und die Situation wird jetzt keine bessere, bitte.
Aber wir reden vom niedrigsten Niveau.
Ja, und ich glaube, auf diesem niedrigsten Niveau wird er sich weiter hinunternivellieren und nicht hinauf.
Also ich glaube, dass ja auch das Erfolgsgeheimnis von Michi Häupl-Bauer und jetzt auch von Michael Ludwig, dieses ruhige, verantwortungsbewusste, aber doch sehr sympathische und sehr bodenständige, dieses Greifbare, dieses einfach, dass das einem sehr nahe ist und dass das auch so väterliche Figuren sind, denen man auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringt, weil sie halt sehr unaufgeregt wirken und weil sie halt den Eindruck erwecken, dass sie ihren Job ernst nehmen und dass sie nicht so hysterisch und bemüht rüberkommen wie solche Aktionen und solche Dinge, die du teilweise machst, Leo Lugner. Wenn ich jetzt zum Beispiel erinnere an diesen ATV-Veranstaltung, wo du irgendwie gesagt hast, ich lade jetzt die armen Männer ein, die bei ATV dem Geschäft mit der Liebe nicht mehr auftreten durften, die du dann in die Lugner City eingeladen hast und so. Also du setzt auf hysterische Aktionen und auf ganz viel Skurrilität und Lautstärke. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel gehabt. Und ich glaube schon, dass es auch viele Leute gibt, die sich ein bisschen danach sehnen, dass wir alle miteinander wieder ein bisschen runterkommen.
Also du bist ein Christian Stocker-Fan. Ich sehe das unglaublich, wie du dich da bewegst, um den jetzt irgendwie positiv darzustellen.
Ich bin
wirklich verwundert, aber das ist irgendwie so die... Natürlich, ich verstehe die linke Argumentationsweise. Es ist natürlich so, dass alle Angst vor Neuwahlen haben und sich jetzt an diesen letzten Hoffnungsanker, an den Christian Stocker klammern und hoffen, dass er nicht versagt. Und da wird sogar diskutiert. Die nächste Person
noch
als ganz toll, als neuer Star beschrieben. Also das ist echt schon skurril hier.
Noch haben wir die Wahl in Wien und da tritt nicht Christian Stocker an, da tritt quasi Michael Ludwig an, dein Dominik Knepp tritt an und der Karl Marer, jetzt hätte ich auch schon fast Harald Marer gesagt, Veronika, das ist ansteckend. Wir haben eh noch nächste Woche vor der Wahl ein weiteres Duell in dieser Zusammensetzung. Für heute ist vorerst einmal Schluss. Ich danke dir, Veronika Bonmena, ich danke dir, Leo Lugner, und ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.